In unserem Sommerurlaub nehme ich mir immer ein biblisches Projekt vor. Lese ja sehr gerne die Bibel, das tue ich im Urlaub natürlich auch, da habe ich sogar noch mehr Zeit dazu. Und das Ergebnis fließt dann meistens in der Sommerfreizeit, die ich in Hemberg in der Regel halten darf. Das ist dann ein sogenannter Synergieeffekt. Und dieses Jahr habe ich mich beschäftigt mit Fragen Gottes an uns Menschen. Ich meine, wir sind ja gewohnt, dass wir gerne Fragen stellen, vielleicht auch Gott manche Frage stellen, aber manchmal will auch Gott uns eine Frage stellen. Tatsächlich kommt es in der Bibel vor, es sind einige Dutzend Fragen in der Bibel aufgeschrieben, die Gott Menschen stellt. Meistens ist es so, dass wenn Gott eine Frage stellt, dann da passt irgendwas nicht. Also Gott kommt dann oft nicht so ganz direkt, sondern er stellt eine Frage, um uns zum Nachdenken zu bringen, um es vielleicht zurückzuholen von falschen Gedanken und falschen Wegen und falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und es geht ihm immer um die Beziehung zwischen ihm und uns. Die Fragen Gottes an uns haben meistens mit unserer Beziehung zu ihm zu tun und damit natürlich auch Auswirkungen auf unser Leben. Und die Frage, die ich heute Morgen euch mit beschäftigen will, die steht im 1. Königebuch, Kapitel 19. Erstes Buch Könige, Kapitel 19, die Bibelkenner wissen gleich, um wen es da geht und haben vielleicht auch ganz schnell die Frage vor Augen, die anderen lernen es jetzt kennen und ich lese mal einen Abschnitt aus 1. Könige 19 von Vers 1 bis Vers 18. Ahab sagte Isebel seiner Frau, der König Ahab sagte Isebel seiner Frau alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Das war Gericht Gottes und Isebel war quasi die Oberpriesterin aller dieser Baalspriester gewesen. Deswegen war sie jetzt so zornig, was wir weiter lesen. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie einer von diesen Seelen. Mit anderen Worten, ich bring dich um. Als er das sah, machte er sich auf und ging weg um seines Lebens willen, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er ging aber eine Tagesreise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Er sah sich um und siehe, neben seinem Kopf lag ein geröstetes Brot und stand ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn erging an ihn und er fragte ihn, und das ist unser Thema von heute, was machst du hier, Elia? Er sagte, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir mein Leben zu nehmen. Er sprach, geh hinaus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und sieh, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er das Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, Geh wieder deines Weges nach der Wüste von Damaskus. Geh hin und salbe Hazael zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Wir sind in den vergangenen Monaten in sehr vielen persönlichen Gesprächen eine gewisse Not bewusst geworden, die mich sehr beschäftigt, und sie kommt auch in diesem Text zum Tragen. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, in einer Mediengesellschaft. Ich lese jeden Tag die Zeitung und dann hat man noch Internetnachrichten und wenn man will, kann man noch irgendwo im ZDF was hören an Nachrichten, und man hört viele Stimmen und viele Meinungen. Manche sind sehr stolz in ihren Meinungen, weil sie glauben, sie haben, wie man so sagt, die Weisheit mit Löffeln gegessen. Manche sind eher ängstlich in dieser Welt. Manche sind verwirrt wegen den ganz verschiedenen Meinungen, die man zu allen möglichen Themen haben kann. Und manche haben sich buchstäblich verirrt in selbstzerstörerisches Denken und Handeln. Und in vielen Gesprächen, die ich geführt habe mit Christen, mit Menschen, also die Jesus kennen, habe ich eine Sache selten gehört. Und zwar, was hat Gott eigentlich gesagt? Was sagt Gott zu der Situation, in der du bist? Was sagt Gott zu der Ausweglosigkeit? Was sagt Gott zu dem Ärger, den du aufkommen lässt und in den du dich hineingesteigert hast? Was sagt Gott? Dieses Stillwerden vor Gott scheint mir ein wenig eine vergessene Kunst zu sein. Der Herr Jesus hat aber gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Manche Stimmen, die auf uns einwirken, sind sehr nachdrücklich. Und manchmal reagieren wir auch nachdrücklich, wenn wir Dinge hören, die uns empören. Und dann werden wir vielleicht mal vor unserer Zeitung laut und schimpfen über etwas, was wir gelesen haben, oder über einen Menschen, der etwas getan hat, was wir nicht gut finden. Aber wie ist es um unsere Fähigkeit bestellt, als Christen still zu werden vor dem lebendigen Gott? Seine Stimme zu hören in dem Durcheinander. Manchmal fürchte ich, dass das Bedürfnis und auch die Fähigkeit, Gottes Stimme durch sein Wort in unsere Situation hineingesprochen zu hören, verloren gegangen ist. Die Fähigkeit, die Stimmen aus unserem Inneren oder die Stimmen von außen zu unterscheiden von dem, was Gott zu sagen hat. Das bewegt mich sehr oft in letzter Zeit. Elia hat auch was gehört. Er hat gehört, dass die Isebel ihn töten will. Und er läuft davon. Elia hatte eben gerade einen großen Sieg errungen. Er hatte gegen 850 Baalspriester den Wettbewerb angenommen und Gott hat ihn bestätigt. Und im nächsten Moment ist er von Angst erfüllt und läuft weg. Jemand hat gesagt, großen Siegen folgen oft neue Prüfungen. Und wir müssen wach bleiben und nicht denken, gestern hat es geklappt, also bin ich stark genug, heute klappt es auch wieder. Wenn wir nicht auf Gott hören, fallen wir vielleicht in unseren stärksten Gebieten. Abraham war der Vater der Gläubigen, aber er bekam Angst vor dem ägyptischen Herrscher und verleugnete seine Frau. David war bekannt für seine Rechtschaffenheit. Und als er nicht auf Gott hörte und damit nicht an dem Platz war, wo er hingehörte, fiel er in moralische Sünde. Mose war der Inbegriff von Demut. Die Bibel sagt, es gab keinen sanftmütigeren Menschen auf Erden. Aber als das Volk ihn mal reizte, dann hat er, anstatt mit dem Felsen zu sprechen, dass er Wasser gibt, den Felsen geschlagen im Zorn und das Volk entsprechend angebrüllt. Petrus war bekannt für seinen Mut. Aber als die Situation kam, verleugnete er seinen Herrn. Und Elia war bekannt für seine Kühnheit gegenüber eben 850 Priestern und dem König Ahab. Und als eine Frau ihn bedrohte, lief er davon. Ich verstehe das. Ich wäre wahrscheinlich schon viel früher losgelaufen als Elia. Ich meine, der hatte schon sehr schwierige Zeiten hinter sich. Ich habe mal sein Leben angeschaut. Er war lange auf der Flucht vor Ahab. Er musste sich immer wieder verstecken. Er wusste, die Soldaten von Ahab sind laufen hinter ihm her und er ist ihnen oft nur knapp entronnen. Das ist Stress. Dann hat ihm Gott den Auftrag gegeben, er solle einmal vor Ahab treten und ihn konfrontieren. Und das war wieder purer Stress, seinem Erzfeind ganz ungeschützt gegenüberzustehen. Dann kam diese eben schon besprochene Auseinandersetzung mit diesen 850 Priestern, die wütend waren und die all ihre dämonische Macht auch ausgeübt haben. Das war auch eine geistliche Auseinandersetzung, die einem nicht in den Kleidern stecken bleibt. Und dann kam die Drohung dieser Oberhexe Isebel und da lief es einfach über und dann war er am Ende und er hat die Beine unter den Arm genommen und ist losgelaufen. Er sah, das hat mir so gut gefallen, was heißt gut gefallen, so eindrücklich war das für mich im Vers 3, heißt es, als er das sah, er hat ja gar nichts gesehen, sondern gehört. Also er hat sich das ausgemalt vor seinem Auge, oh, die Isebel hat mir gedroht und das hat er sich vorgestellt und gesehen vor seinem inneren Auge und dann gab es nur noch eine Reaktion, das war die Flucht. Und läuft weg und ich meine, das ist ja oft beschrieben, auch in unserer heutigen Zeit, in Büchern, in guten Seelsorgerbüchern auch, dass wir hier so das Klassische einer Erschöpfungsdepression haben, in die Elia hineingeraten ist. Und wenn man sein Leben anschaut, hat man sehr viel Anschauungsmaterial, warum und wie kann so etwas geschehen, um Menschen dann auch wieder zurechtzuhelfen. Das ist aber jetzt nicht Gegenstand meiner Predigt, das würde ein bisschen zu weit führen. Jedenfalls war Elia erschöpft. Er wollte nur noch weg, nur noch alleine sein, niemanden mehr sehen, niemanden mehr hören. Ein Ausleger hat gesagt, wahrscheinlich hat er sogar den Appetit verloren, denn er hat nicht mal was zum Essen dabei gehabt. Er war depressiv wegen sich, weil er merkte, ich bin nicht besser wie meine Väter, also ich bin ein Versager. Und er war deprimiert wegen seiner Arbeit, weil er sah, das ganze Volk ist gottlos. Er hat alles nur noch negativ gesehen, alles ist abgefallen und dann kam das Selbstmitleid noch dazu, ich bin ganz alleine. Und am Ende die Todessehnsucht, Herr, ich möchte am liebsten sterben. Der Druck von außen und die Reaktionen von innen, das gab eine unheilige Mischung innerer Not. Wir sind vielleicht nicht in der gleichen Situation wie Elia, aber wir haben auch äußeren Druck und wir haben unsere inneren Reaktionen auf den Druck und vielfach treffen wir in der Hektik des Alltags sehr menschliche Entscheidungen, die kurzfristig eine Erleichterung bringen, aber eigentlich nicht und führen uns oft immer mehr in noch größeren Stress. Wir haben einen Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und sich als Hirte bezeichnet, als Hirte von Schafen. Und die Eigenart von Schafhirten ist, dass sie ihren Herden immer vorausgehen. Und die Schafe müssen auf den Hirten achten und auf ihn hören und ihm folgen und dann geht es ihnen gut. Wir als Christen haben dieses große Vorrecht, einen Hirten zu haben, der uns führt, der mit uns spricht, der uns anspricht, der uns zuruft und der uns leitet. Aber wir sind auch in der Gefahr, in unserem Alltag auf sehr menschliche Muster zurückzugreifen und die falschen Entscheidungen zu treffen für heute und für morgen. Jesus, so haben wir es ganz am Anfang in der Einleitung gehört, als dieser gute Hirte hat seine Jünger auch manchmal rausgenommen. Er hat sie alleine wohin geschickt, hat gesagt, geht es mal alleine wohin und ruht ein wenig. Das hat er ihnen gesagt in einer besonders stressigen Situation. Also Gott achtet auf uns, Gott leitet uns dazu, wenn wir nur auf ihn hören wollen. Rückzug aus einer schwierigen Situation ist nicht immer schlecht. Die Frage ist nur, was motiviert mich? Ist es meine eigene schnelle Entscheidung, die einfach nur Probleme loswerden will, oder ist es ein Hören auf meinen Herrn, der mir für meine heutige Situation einen guten Rat gibt? Eine Situation zu verlassen, im Hören auf mein eigenes Herz, ist immer gefährlich. Man sagt ja so, höre auf dein Herz, das ist so ein moderner Spruch. Aber wir wissen, was die Bibel sagt zum Herzen. Das sagt, ist trügerisch ist unser Herz, mehr als alles. Und deswegen können wir uns nicht einfach unser Herz verlassen, aber auf unseren Herrn. Manchmal ist es richtig, in einer Situation auszuharren, wie Elia, der stellt sich mal selber vor, dass er vor Gott steht und stehen blieb. Ich bleibe in dieser schwierigen Situation, auch wenn sie mir gar nicht gefällt. Manchmal ist es gut, Abstand zu haben. Gott sagt zum Beispiel mal zum Elia, er solle weggehen und sagt, geh mal in die Wüste, weg vom Ahab. Und da habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Auch das kann eine Führung Gottes sein. Manchmal ist es wichtig, in einer Situation auch andere zu konfrontieren, wie Gott den Elia schickt und sagt, tritt dem Ahab mal entgegen und widerstehe ihm. Nun, was ist immer richtig in einer schwierigen Alltagssituation? Bleiben, eine Situation verlassen oder aufzustehen und die Konfrontation zu suchen? Da gibt es keine allgemeine Lösung. Aber wir haben einen Gott, der mit uns reden will, der uns durch sein Wort leiten will. Und wenn wir auf ihn hören, wird er uns auch immer wieder Weisheit geben, was wir in unseren Alltagssituationen tun sollen. Bleiben, rausgehen, konfrontieren oder was ist jetzt dran? Muss Gott uns auch manchmal fragen, vielleicht, wo bist du? Was machst du denn? Wie gehst du denn mit deinem Leben um? Welche Entscheidungen triffst du? Wer hat dir gesagt, was du jetzt tust? Wem hörst du zu? Wohin bist du gekommen mit dem Stil von Leben, den du führst? Gott stellt uns manchmal solche Fragen. Und es ist gut, wenn wir ihm zuhören. Elia ist also unter seinem Ginsterstrauch und schläft, und da begegnet ihm der Engel. Und das ist ja sehr schön, das zu beobachten, so wie eine Art Wellnesskur, also auf sehr einfachem Niveau. Schlafen und essen. Und schlafen und essen. Das war der Rhythmus, den Gott ihm zunächst einmal verordnet hat. Gott stellt ihm keine Fragen. Gott macht ihm keine Vorwürfe, sondern er kümmert sich einfach mal um ihn. Nebenbei, wenn wir an Tiefpunkten unserer Müdigkeit sind oder Erschöpfung, sollten wir nie schwere Fragen beantworten. Ich habe mich schon als junger Mann, das war eine göttliche Eingebung, glaube ich, mal vorgenommen, wenn ich müde bin, werde ich keine Entscheidung treffen, weil sie meistens nicht gut ist. Ich versuche, mich daran zu halten. Und Gott stellt Elia auch nicht vor eine Entscheidung in diesem Moment, sondern er gibt ihm nur einfach mal ein wenig Erholung. Und dann kommt eine spannende Situation, darfst du mal gerne nachdenken darüber, was ich dir jetzt vor Augen führe und mir vielleicht irgendwann mal sagen, wie du diesen Text verstehst. Und zwar im Vers 7 und im Vers 8, den will ich nochmal lesen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also die Speise kam von Gott, aber woher kam das Reiseziel? Elia läuft einfach durch bis zum Berg Horeb, also sehr, sehr weit von Beersheba, wo er gewesen war, durch die Wüste. Aber später sehen wir, dass Gott ihm den Auftrag gibt, ganz woanders hinzugehen, nämlich nicht immer noch weiter südlich, sondern ganz in den Norden, nach Samaria und sogar bis nach Syrien. Und in der Höhle hat er ihm zweimal die Frage gestellt, was machst du hier? Einige Ausleger sagen, Gott hat ihn geleitet und ihm die Idee gegeben und ihn buchstäblich an den Horeb gezogen, weil das ein wichtiger Ort war, nämlich der Ort, wo Gott einmal die Geschichte mit Israel begann, als er ihnen die 10 Gebote gab. Und ich frage mich, ob der Elia vielleicht einfach losgelaufen ist, immer noch weiter weg von dem Problem, das er loshaben wollte. Ich neige eher dieser Auslegung zu, aber ich behaupte nicht, sehe ich es richtig. Darüber kannst du mal nachdenken. Aber wichtig ist, die Motivation, die ihn in Bewegung setzte, die war nicht gut. Gott stellt ihm 2-mal die gleiche Frage und 2-mal gibt Elia die gleiche Antwort. 2-mal fragt ihn Gott, was tust du hier? Ich weiß den Tonfall nicht, wie es Gott gesagt hat. Ob er es sehr warm gesagt hat, was tust du hier? Oder was tust du hier? Oder was tust du hier? Ich habe es nicht gehört. Aber Gott stellt ihm 2-mal die gleiche Frage. Und 2-mal gibt Elia die gleiche Antwort. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit darauf lenken, weil das oft genau mein Problem ist. Als er gefragt wird, was tust du hier, sagt er, und wir können das mitlesen im Vers 14 als Beispiel, das war beim 2. Mal, und ich betone das, was mir besonders aufgefallen ist. Er sagte, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir danach, das Leben zu nehmen. Sehr typisch für Menschen, ob sie Christen sind oder nicht, die irgendwo in eine Sackgasse gelaufen sind. Wenn man sie fragt, hey, was ist denn los mit dir? Und dann kommen genau diese Reaktionen, wie sie sich fühlen und was die anderen Böses machen. Wie man mit mir umspringt und wie es mir deswegen geht. Ich habe gemacht und getan und geackert und geopfert und Hingabe pur gelebt, aber die sind böse. Und die sind alle nichts, das Volk ist nichts und die Priester sind nichts und die Propheten haben mich auch im Stich gelassen. Ich bin ja ganz alleine übrig geblieben. Nur ich bin noch der einzig Aufrechte. Nur ich halte die Wahrheit hoch. Und die wollen mich nur töten. Ich meine, es ist sehr verständlich, dass er so reagiert. Ich habe 100-fach genauso reagiert. Aber das macht es ja nicht richtiger. Was mir auffällt, dass eine Person nicht vorkommt. Er kommt vor. Und das Volk in all seinen Schattierungen kommt vor, in seiner Beurteilung seines Lebens, aber einer nicht. Und das ist Gott. Gott kommt nicht vor, weil er Gott einfach mal ausgeblendet hat, weil er den Blick von ihm weggelenkt hat, weil er nicht mehr auf Gott gehört hat. Und deswegen kommt Gott in der Beurteilung nicht vor. Es ist eine menschliche Beurteilung, die ich verstehe. Es ist eine Beurteilung, die aus dem menschlichen Verstand kommt. Man könnte auch sagen, wie am Anfang des Sündenfalls, sie haben gegessen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also ich weiß, wie es mir geht. Das ist verständlich und es geschieht das allen. Aber es ist eben nicht richtig, es ist nicht geistlich, es ist nicht das, was der Herr uns geben will. Wenn wir so mit unseren Gedanken und unseren Beurteilungen alleine bleiben und nicht mehr zu ihm kommen und sagen, Herr, was sagst du eigentlich dazu? Elia konnte die Umstände nicht beeinflussen, aber seine Reaktion darauf, wem er hört, mit wem er darüber spricht. Und dann kommt eine für mich ganz wichtige Passage in diesem Text. Im Vers 11 und Vers 12 gibt es einige Naturerscheinungen, nämlich einen starken Wind, der die Berge zerreißt und dann das Erdbeben und schließlich ein Feuer. Das sind sogenannte Theophanien, so nennt man das in der Theologie. Das sind Erscheinungsformen Gottes. Gott hat sich oft im Feuer oder im Erdbeben oder im Sturm gezeigt, um seine Macht zu zeigen. Aber in dieser Situation heißt es, Gott war nicht im Sturm, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Feuer. Das ist interessant, er war ja am Horeb, das ist der Ort, wo Gott das Gesetz gab. Und wenn man die Geschichte nachliest, als Gott damals die 10 Gebote gab, heißt es ausdrücklich, dass Gott im Feuer kam. Da war Gott im Feuer. Er hat seine Macht, seine Heiligkeit gezeigt, sodass das Volk vor ihm gezittert hat. Aber jetzt heißt es, Gott war nicht im Feuer. Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Sturm. Und das fiel mir auf. Vielmehr war der Sturm in ihm, das Erdbeben in ihm, das Feuer in ihm. Was ihn prägte, war nicht mehr sein guter Hirte, der Herr, sondern der Fürst dieser Welt, der Feind unserer Seele und nicht mehr der Friedefürst. Vielleicht der Sturm der Entrüstung über die Gottlosigkeit des Volkes oder auch ein Sturm der Angst vor Isebel. Vielleicht ein Erdbeben des Zorns über Ahab und Isebel und ihre Regierungsführung. Oder auch ein Erdbeben der Enttäuschung all seiner Ideale, dass er, der so hoch gestartet war, so tief und schwer gelandet ist. Und vielleicht war es auch das Feuer der Leidenschaft in ihm, das ihn gepackt hat. Es war also nicht mehr Gott, der sich offenbart, sondern es waren menschliche Reaktionen, die so stark waren in ihm, wie ein Erdbeben, ein Feuer oder ein Sturm. Ich finde mich da wieder. Ich weiß nicht, ob du dich da auch wiederfindest. Ich weiß nicht, ob du immer die Ruhe selbst bist. Es gibt ja Leute, die wirken immer sehr ruhig. Aber ob das immer so innerlich ist, das ist die andere Frage. Ich bin es nicht immer und das merkt man bei mir auch, weil ich so eher eine outgoing person bin, wie man das sagt. Warum ist das so? Wenn wir mit dieser Geschichte sehen, dann weil Elia nicht mehr auf den Herrn sah, sondern auf die Umstände. Weil er nicht mehr auf den Herrn hörte. Ich habe am Anfang gesagt, es ist mir eine große Not geworden, in den letzten Monaten, dass dieser Wunsch, diese Fähigkeit oder vielleicht auch manchmal der Wille, das Bedürfnis, auf Gottes Stimme zu hören, was hat er zu sagen, schwindet. Elia wurde nicht mehr durch die Souveränität Gottes geprägt. Nicht nur den Blick auf Gottes Macht, sondern er war geprägt von dem Blick auf die Situationen. Er war geprägt von dieser unheilvollen Mischung zwischen äußeren Einflüssen und inneren Reaktionen. Das wurde zu einer zerstörenden Kraft, die ihn nur noch wegtrieb. Aber wenn man Gottes Stimme hören will, ist wichtig, dass man leise wird. Gott brüllt uns selten an, sondern Gott sucht unser Ohr. Ich habe das so tröstlich gefunden. Einerseits zu wissen, ich darf immer zu Gott kommen und er hört mich immer, aber ich höre ihn ja nicht immer. Ich höre ihm auch nicht immer zu, aber er sucht mein Ohr. Er gibt sich Mühe, um mich zurechtzubringen, um mir solche Fragen zu stellen. Michael, was machst du? Michael, was denkst du? Michael, wem hörst du zu? Dass Gott mein Ohr sucht und mir sagt, jetzt leg doch mal alles beiseite an Problemen und Fragen, die dich umtreiben, damit du wieder hören kannst auf mich. Gott will unser Herz zur Ruhe bringen, damit die verschobenen Perspektiven unseres Lebens wieder zurechtgerückt werden. Und Elia, so heißt es dann im Vers 13, als er das erlebte und dieses stille, sanfte Wehen hörte, so ein leiser Luftzug, der ihm symbolisierte, jetzt ist Gott da und jetzt redet Gott. Da heißt es im Vers 13, als Elia das hörte, verhüllte er das Gesicht mit seinem Mantel. Das Gleiche hat mal der Mose gemacht und da heißt es ausdrücklich, denn er fürchtete, Gott anzuschauen. Ja, manches Hören auf Gott, manche neue Begegnung mit ihm, wenn Gott unsere Koordinaten, unsere Alltagsentscheidungen wieder mal zurechtrückt, Manche Begegnung mit Gott ist dann erschreckend, weil ihr feststellt, wohin habe ich mich verlaufen? Was für ein Denken hat mich erfüllt? Welche Prinzipien haben mich erfüllt? Welche moralischen Vorstellungen haben Raum gewonnen in mir? Welche natürlichen Reaktionsmuster habe ich auf die Leute, die mich nerven? Da schrecken wir manchmal. Manchmal hat es bei mir, es geht nicht immer so, manchmal hat es bei mir nur 5 Minuten gebraucht. Wirklich mal der Stille vor Gott, Herr, was sagst du? Und dass Gott mir deutlich gemacht hat, du hast dich komplett vergaloppiert. Manchmal dauert es länger. Länger, bis ich ihn frage. Und manchmal lässt er uns auch warten, damit unsere Seele zur Ruhe kommt und wir wirklich hören. Er hat mal gesagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Und dann ist Gott so barmherzig. Er hält dem Elia keinen Riesenvortrag und faltet ihn nicht zusammen, wie man sagt, sondern er gibt ihm einfach einen neuen Auftrag. Elia, geh wieder den ganzen Weg zurück vom Horeb über Beersheba bis nach Norden, in den Norden Israels. Und da gehst du nach Samaria und da salbst du den neuen König und 25 Kilometer weiter östlich den neuen Propheten. Und dann gehst du nach Damaskus und dann salbst du noch einen syrischen König, dass er König werden soll. Gott gibt ihm einfach einen neuen Auftrag. Hat ihm den Blick korrigiert. Schau, Elia, da gehörst du hin. Das ist dein Weg. Das ist dein Auftrag. Das ist mein Wille für dich. Und zum Schluss, das hat mich besonders gefreut, weil ich Gemeinde Jesu so liebe. Er sagt im Vers 18, und ich will übrig lassen 7000 in Israel, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Er hat ja vorher gesagt, ich bin ganz alleine. Und Gott zeigt ihm, hör mal, da gibt es noch 7000 andere, eine ziemliche Megachurch. Zwar ein bisschen verteilt über Israel, aber die gibt's. Und er zeigt ihm, schau, du hast andere, die mit dir auf dem gleichen Weg sind, mit denen du teilen darfst, bei denen du Rat holen kannst, die dich ermutigen können, die dich auch korrigieren können, wenn du die falschen Entscheidungen getroffen hast. Gott hat ihn wieder neu zurückgeführt und dann war er wieder auf der Spur und ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass wir Menschen sind, die es noch lernen, still zu werden vor Gott, damit er zu Wort kommt. Für deine kleinen Alltagsentscheidungen und die größeren Entscheidungen, die du zu treffen hast, dass wir Gottes Stimme hören. Auch im Gewirr der Stimmen unserer Zeit und in all den Herausforderungen, die dein Leben so mit sich bringt. Wir haben einen Gott, der redet. Und ich will lernen von dem kleinen Samuel, der im Tempel die Stimme Gottes hörte. Und der dann antwortete, rede Herr, dein Knecht hört.